Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Leute, diese Folge von dem Autokino wird euch präsentiert von SafeTV. SafeTV könnt ihr euch vorstellen wie ein Online-Videorekorder, der es euch ermöglicht, nach und nach eure ganz eigene Mediathek zusammenzustellen. SafeTV macht möglich, dass ihr mit nur einem Klick eure Lieblings-TV-Inhalte aus über 45 TV-Sendern aufnehmen und anschließend ganz bequem übers Internet und Apps online streamen oder herunterladen könnt. In meinem Beispiel ist es ehrlich gesagt ziemlich gut, weil ich fahre immer Bahn, 4,5 Stunden, gerade wenn ich zu meiner Freundin fahre, und da ist es natürlich hervorragend, wenn ich mir zum Beispiel die neueste Folge Kitchen Impossible schön dann ohne Probleme mit dem Internet und Bahn, ihr kennt das, das ist furchtbar, und vor allem ohne Werbung einfach so reinziehen kann auf meinem Rechner. Das ist eine super Sache. Ja. Außerdem bietet SafeTV noch die Möglichkeit an, dass die Werbung automatisch rausgeschnitten wird. Das habe ich ja gerade eben schon mal gesagt. Das ist natürlich mega, gerade bei Spielfilmen oder so langen Formaten wie zum Beispiel Kitchen Impossible. Ihr habt außerdem auf SafeTV eine persönliche Cloud, auf der alle Inhalte, sofern ihr sie nicht runterladet, im XL-Paket, da gebe ich euch gleich nochmal ein Angebot für, bis zu 60 Tage lang gespeichert werden. Ich würde sagen, was man in 60 Tagen nicht geschafft hat, gab es nicht mal einen Film mit 60 Tagen um die Welt, Leute, oder? Also dann, glaube ich, braucht man auch keine 61 Tage mehr drauf warten. Deswegen 60 Tage reichen allemal aus. Das ist also eine super Sache. Ich muss sagen, gerade für Leute wie mich mit den nervigen Arbeitszeiten, mit den vielen Strecken in der Bahn, ist SafeTV eine super Sache. Kann ich mir immer schön Kitchen Impossible oder Mein Lokal, Dein Lokal, Don't Judge Me, anschauen, on demand quasi, ohne irgendwie in nervigen Mediatheken rumzuhängen. Ideal. Wenn auch euch das neugierig gemacht hat, dann geht gerne auf www.safe.tv/imautokino. Da stehen nochmal alle Infos rund um SafeTV und ein Angebot, mit dem ihr richtig sparen könnt. Ihr könnt nämlich das XL-Paket von SafeTV über diesen Link 60 Tage lang kostenlos testen. Ich glaube, keine Zeit ist dafür besser geeignet als die jetzige. Und im Anschluss bekommt ihr sogar nochmal 50% Rabatt auf das XL-Angebot, also 4,99 statt 9,99. Mega. Wenn ihr die Landingpage nicht mehr wisst, schaut gerne in unseren Shownotes nach. Da steht dann nochmal alles. Das war's jetzt mit der Werbung und los geht's mit dem Autokino. Ich hatte übrigens am Samstag Geburtstag, danke an alle, die mir gratuliert haben.
Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute wünsche ich dir, alles Gute zum Geburtstag, alles Gute wünsche ich dir. Nachträglich, ja. Ich musste mir ein anderes Geburtstagslied einfallen lassen, weil das die zweite Aufnahme ist, weil die andere vorhin rumgekackt hat wegen Skype. Hallo Christian, alles Gute nachträglich zum Geburtstag, du bist jetzt 30.
So ist es, Max, dankeschön, vielen, vielen Dank. Toll, toll, toll.
Cool.
Danke natürlich auch für die lieben Glückwünsche von allen Hörern und Hörerinnen. Und danke an alle, die mir geschrieben haben. Danke an alle für alles. So, also war wirklich einfach Wahnsinn. Max, wir hatten gestern einen Hammertag. Hatten wir gerade eben schon mal drüber geredet. Ich glaube, das müssen wir jetzt also komplett nicht nochmal ausführen, aber ihr habt euch auf jeden Fall, sagen wir mal so, einiges einfallen lassen. Unter anderem zum Beispiel habt ihr den Mammut-Remix von Aschaffenburg neu gemacht, mit meinen Freunden berappt. Max hat einen krassen Part abgeliefert. Robert hat einen krassen Part abgeliefert. Stenger kann man leider alles nicht hochladen, weil politisch
sehr viel Inkorrektes
dabei ist. Ja, sehr viel, also PC gar nicht.
Ey, dann wurde sich halt an 2011 angeglichen, finde ich.
Ja, absolut. Das hat man auch gemerkt. Dann habe ich ein sausüßes Video bekommen von dir, von Lisa, von Sean Paul, von meiner ganzen Family.
Alles Fakten.
Ich meine, die Leute haben das ja wahrscheinlich eh schon gesehen irgendwo. Wenn nicht, geht mal auf Max sein Twitter und guckt euch mal dieses Video an, was er mir geschenkt hat quasi von Sean Paul. Wahnsinn. Und ja, da haben wir hier gestern so ein bisschen Social Distance mäßig. Ihr habt draußen gestanden, habt mir zugeprostet. Ich war drin in der Wohnung und ging auch irgendwie, ne?
Wie ein König stand er da am Fenster. Also leicht erhoben, leicht angehoben, stand er so am Fenster und hat rausgeprostet und uns zugewunken. Und wir waren unten das dumme Fußvolk, das dem König und seiner Königin Geschenke und Gratulationen gereicht hat.
Ja, war vielleicht.
Wir haben auch Pfannkuchen bekommen.
Genau, war vielleicht der schönste Geburtstag meines Lebens, sag ich, wie es ist. Also, das hat großen Spaß gemacht. Ich habe mich sehr geliebt gefühlt und ja. Es war irgendwie war ein toller Tag.
Vielleicht schafft er das in den nächsten Jahren bei mir auch mal. Das wäre auch gut.
Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Mann, du bist jetzt auch, hast auch mal wieder einen Runden.
Dein Maul, Alter.
Ja, wir sind wahnsinnig alt. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Jetzt kommen die guten Jahre. Also jetzt, ich glaube, das ist die Prime. Zwischen 30, wobei ich glaube, die geht so ab 35 los. Bis 45, das ist, glaube ich, die richtige Prime eines Mannes. Hm. Bei Frauen weiß ich nicht, aber bei Männern, glaube ich, 35 bis 45, Max. Bist also mitten in deiner Prime. Merkt man.
Stark.
Merkt man. Ja. Ich
bin einfach mittendrin.
Auf jeden Fall. Ja, es war super.
Das freut mich. Freut mich, dass du einen schönen Geburtstag hattest. Das hast du ja verdient.
Das ist lieb, dankeschön. Achso, was ich noch sagen wollte, ich muss noch einmal Werbung machen für Mundschutz Talking, für die Klamotte. Und das könnt ihr, wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach auf die Seite gehen. Die heißt mundschutz-talking.myshopify.com. Das Ganze geht noch einfacher, wenn ihr einfach auf meine Instagram-Seite geht. Da ist ein Link in der Bio, wie man so schön sagt. Und da könnt ihr mal drauf gehen. Das würde mich freuen. Wir haben ein paar coole Sachen gemacht, glaube ich. Und das Ganze ist noch bis Dienstag offen und dann wird zugemacht und dann lassen wir die Klamotten produzieren und dann kommen die. Das Prozedere kennt ihr ja schon von Maxi. So ähnlich machen wir das ja auch. Dauert nicht ganz so lange wie bei Prosecco Laune, aber die Klamotten sind genauso cool. Ja.
Da macht dann bald die Pre-Order auf für einen 5-jährigen Geburtstag. So nächste Woche oder so. Ja, cool, das ist schön. Ich habe auch schon bestellt bei euch, funktioniert alles einwandfrei.
Stimmt.
Einfach tippitoppi. Ansonsten, Werbung ist ein Thema bei uns, auch manchmal im Podcast. Jetzt gerade in der Zeit, wo viele Leute zu Hause sitzen, haben da Podcast manchmal das Glück, dann auch ein Sponsoring reinzubekommen. Deswegen sind wir heute auch tatsächlich zum ersten Mal in der Situation, dass wir sozusagen ein Doppelsponsoring haben. Wir haben einmal die Pre-Roll am Anfang verkauft. An Safe TV, da kann Christian auch gleich noch mal ganz kurz was zu sagen. Und dann ist heute das Thema, ist ein bisschen nicht eingekauft, im Sinne von Meinung ist gekauft, aber zumindest haben sie gesagt, habt ihr nicht mal Lust, über das Boot zu reden, weil die zweite Staffel kommt. Und dann haben wir gesagt so, ey, eigentlich ein geiles Ding, weil Boot ist so ein, also der Film ist ja so ein Riesenthema, also gerade für den deutschen Film vielleicht das Wichtigste, einer der Top 5, Top 3 wichtigsten deutschen Filme ever, wenn nicht vielleicht sogar der wichtigste Film von Wolfgang Petersen. Und jetzt gibt's seit 2018 auch eine Serie und haben wir gesagt, ey, ist vielleicht so ein Thema, das würde man so gar nicht unbedingt jetzt anfassen, weil es thematisch nicht unbedingt jetzt das ist, was uns in erster Linie interessiert. Mhm. Aber allein um dieses große Thema Boot auch endlich mal anzufassen und anzugucken, weil tatsächlich auf meinem Pile of Shame liegt, als jemand, der eigentlich Filme mag und kennt und liebt, ist es ja schon mal allein geil, das zu gucken. Und dann gucken wir mal, wie die Serie ist. Und wenn uns die gefällt, dann reden wir natürlich dementsprechend positiv drüber. Wenn es uns nicht gefällt, dann werden wir das auch sagen. Ich wollte das trotzdem ganz kurz ansprechen, weil ich finde immer, wenn man zwei so Sachen in einer Folge hat, dann könnte das manchmal, kann das für manche Leute ein bisschen doof wirken. Und mir ist ja auch Transparenz ganz wichtig und auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass gerade bei so einem Thema, wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, dass wir Podcasts themenmäßig auch verkauft haben. Dass sie uns also gesagt haben, so wollt ihr das nicht mal gucken? Und dann haben wir gesagt, ja, gerne. Aber dass dann immer noch mal ganz klar betont ist, dass die Meinung natürlich nicht eingekauft ist. Aber ich bin auch ehrlich gesagt natürlich immer super froh, jetzt beim Boot auch, also vor allem bei der Serie, wenn das dann gut ist, weil dann hat man nicht so ein schlimmes Gewissen. Mhm. Deswegen war das jetzt hier auch wieder einigermaßen cool. Was ist denn eigentlich diese Safe TV?
Ach so, also ich habe ja eine extra Werbung angesprochen, Maxi.
Ja, ich weiß.
Also, oder willst du es nochmal hier schon erklärt haben?
Nee, für mich nochmal ganz kurz. Oder nochmal ganz kurz sagen, was das ist. Weil manchmal Leute den Anfang ja auch skippen. Aber es ist auf jeden Fall am Anfang auch drin.
Ja, also SafeTV ist im Prinzip sowas wie ein Online-Videorekorder. Und du meldest dich da an, das kostet einen bestimmten Betrag, wir haben hier so eine Landingpage, da kann man draufgehen, das steht ja schon in, das erzähle ich alles am Anfang und für die, die das interessiert, schreiben wir das auch nochmal in die Shownotes und dann kann man dort quasi alle, ob es private Sender sind oder ob es öffentlich-rechtliche Sender sind, kann man sich dort die Sachen aufnehmen und hat dann wie eine Online-Videothek, die man sich zusammenstellen kann und das Geile ist, man kann sich diese Sachen eben auch herunterladen, was natürlich extrem geil ist für mich, wenn ich auf Reise bin oder so und ich gucke ja so gerne Kitchen Impossible zum Beispiel, kann ich mir das alles runterladen und sogar werbefrei. Das ist natürlich eine super Sache. Das Ganze kostet ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Geld im Monat dafür, was es kann und man umgeht halt diese nervige Situation, dass man immer mal gucken muss. Also bei mir ist es gerade so, kann ich ja ganz öffentlich sagen, ich bin bei TV Now angemeldet, ich bin hier angemeldet, ich bin da angemeldet. Und dann habe ich noch Join Plus und so weiter. Und das Ganze kann ich mir halt sparen und kann im Prinzip das über SafeTV regeln. Und das finde ich dann doch schon ganz geil. Das ist ganz grob angeschnitten nochmal, was SafeTV ist. Und ja,
jo.
Das erzähle ich nochmal am Anfang. Und in den Shownotes kriegt ihr dafür auch nochmal was.
Yes. Und warum wir heute uns überhaupt hier zusammenfinden für das Boot, weil die Woche geht die zweite Staffel weiter und genauer gesagt, am Freitag kommen immer zwei Folgen, erscheinen immer auf Sky Ticket und morgen, also wenn ihr die Folge heute hört am Release-Tag oder am Dienstag den, was ist denn das, 20., 21., ich bin gerade mit Daten so schlecht, es muss der 21. sein, Dienstag, dem 21., geht's richtig groß, haben sie sozusagen for free die erste Folge der zweiten Staffel für alle auf einer Landingpage sky.de das Boot, also / das Boot, da kann man die erste Folge heute Abend um 20 Uhr gucken, das wird auch auf Bild.de und sowas übertragen, wir haben das auch alles in die Shownotes gepackt, generell ist das, man merkt, dass das Thema Sky anscheinend super wichtig ist, weil da gibt's auch noch, also es ist nicht nur ein Livestream mit Hauptdarstellern, die da auftauchen, aber es ist dann halt auch noch, die Landingpage ist super krass gemacht, du kannst so einen Rundgang über das U-Boot machen, es gibt verschiedene Interviews und so weiter und so fort, also für wenn du sehr Fan der Serie bist oder gerade jetzt auch Hype bist auf Staffel 2, wirst du da halt auf jeden Fall sehr, sehr gut und ausgiebig gefüttert. Und diese Landingpage und diese neue Episode ist der Anlass für den heutigen Podcast und dass man gesagt hat, yo, Staffel 2 kommt raus, ist tatsächlich eine der aufwendigsten deutschen Serien der letzten Jahre, auch eine der teuersten. Und wir werden heute drüber sprechen, über den Film, über wie wir zum Film stehen. Wir haben zwei Gasteinspieler von meinem Vater, der uns was Schönes zum Boot erzählt. Dazu komme ich später nochmal und von unserem Lucky. Und wir werden dann heute auch noch ausführlich die erste Staffel schon mal reviewen und sagen, warum es dann auch sich von unserer Seite aus lohnt, sich auf Staffel 2 zu freuen. Aber fangen Stark. Wir mal ganz vorne an. Hattest du, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, irgendeinen Bezug zu das Boot?
Ja, also ich habe ja damals 5-Sterne Deluxe schon gefeiert, muss ich sagen. Und als dann, sorry, ist ein Gag, den verstehen nur 3-4 Leute, ich weiß. Aber nee, ich hatte gar keinen
Bezug. Natürlich, Digga.
Natürlich, sicher, Digga. Das Boot, oder? Nee, ich hatte gar keinen, nicht den geringsten, außer dass ich immer wusste, dass das ein saulanger Film ist und dass das so ein deutscher Film ist, über den man irgendwie schon immer was gehört hat. Gerade würde ich sagen, die Generation unserer Eltern, aber auch Großeltern kennen natürlich diesen Film. Und warum das auch so ist, wird ganz deutlich, wenn man den Cast sich einmal anschaut. Aber das habe ich auch. Also das wusste ich alles noch nicht. Das ist alles sind alles Dinge, die ich erst jetzt in der letzten Woche, seitdem ich mich damit beschäftige, beziehungsweise wir beschäftigen uns jetzt, glaube ich, seit Freitag mit dem Boot. Und ich habe mir sofort die ganze Serie reingedrescht und dann habe ich mir, also die erste Staffel, und dann habe ich mir den Film angeschaut. Ich habe es quasi falsch rum gemacht. Und ich finde es übrigens total geil. Du hast es gerade super erklärt. Und ich finde es auch eine total geile Sache jetzt gerade von Sky, dass die halt sagen, okay, wir machen die erste Folge jetzt irgendwie for free. Da kann jeder mal reingucken. Das finde ich irgendwie eine schöne Sache. Und ich kann es euch wirklich empfehlen. Also ich werde auf jeden Fall reingucken jetzt direkt, wenn es losgeht. Weil, so viel kann ich schon mal verraten, ich bin überrascht gewesen von der Serie. Aber Und das sage ich nicht, weil wir bekommen ja noch Geld dafür, dass man darüber redet und dass man sich's mal anschaut. Aber auf gar keinen Fall sind Meinungen eingekauft. Das ist wirklich ganz wichtig. Also wir könnten hier jetzt auch locker sagen, wir fanden es große Scheiße. Und vielleicht ist es auch so. Ich weiß deine Meinung noch gar nicht so richtig. Aber ich kann schon mal sagen, also ich war echt überrascht von der Serie. Ich bin da ja super kritisch immer, was so deutsche Serien gerade angeht. Mhm. Und hab dann immer so, ich hatte schon so ein bisschen Schiss, ey. Als wir die Anfrage bekommen haben, war ich so, oh nein, wir müssen über eine deutsche Serie reden. Und dann ist man immer gleich so, oh, wenn die scheiße wird, ey, oh.
Ja, aber wir haben ja so ein bisschen deutsche Serien die letzten Jahre im Wandel, ne? Also wir haben ja schon auch darüber geredet, wie gut Dark ist. Babylon Berlin, was es ja auch auf Sky Ticket gibt, soll wahnsinnig gut sein und so. Also da passiert ja auch inzwischen was und da gibt's ja inzwischen eine große Lernkurve. Mhm. Aber ich gehe jetzt erstmal auf den Originalfilm kurz ein von 81, weil ich hatte auch überhaupt keinen Bezug dazu. Mein größter Bezug dazu war tatsächlich, dass Badesalz in ihrem Film Abbutze so auch einen, das war ja so dieser episodenartige Film, der zwar einen Handlungsstrang hatte, aber das war ja alles so einfach nur mega random zusammengeschustert, um halt die bestmöglichen Szenarien zu haben. Und da gab es eine Das Boot-Parodie mit Ottfried Fischer unter anderem, der dickste Mann Deutschlands vor der Kamera zu dem Zeitpunkt ungefähr, neben Günter Strack, der halt durch dieses enge U-Boot windet und eigentlich wird da nur die ganze Zeit Applewein produziert und immer, der hebt ja doch immer das Glas des Lichts und sagt, Fäbsch ist schon mal gut, die Farbe ist schon mal gut und deswegen hatte ich zum Boot, also man wusste immer, das Boot ist ein riesiger Klassiker aus Deutschland, der wahnsinnig lange geht, es gibt diese Parodie vom Badesalz und was ich halt auch kannte, war das Theme natürlich. Das Theme war immer das krass Wichtigste, weil natürlich ganz wichtig von, wie heißt der nochmal, Alex Christensen, U96, hat er das Boot gecovert damals in der Das Boot. Da, 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 da. Das kannte ich, da hatte ich auch die Maxi-CD und ich find's schon geil, dass Alex Christensen sich damals U96 genannt hat, weil eigentlich war damit programmiert, weil das U96 ist ja das U-Boot aus dem Film, ist damit ja eigentlich schon vorprogrammiert, dass er das Ganze nur eigentlich auf diesen einen Song ausgelegt hat. U96 war dann aber überraschenderweise noch viele Jahre ein sehr großer, wichtiger Techno-Produzent und Alex Christensen ist ja bis heute auch noch, oder war zumindest bis vor ein paar Jahren noch in irgendwelchen Castingshows und saß da arrogant urteilend in der Jury. Aber um den soll es jetzt auch nicht gehen. Club Bizarre im Übrigen sein bester Song, meiner Meinung nach. Naja. Das Boot, der Film. Im Groben
kann man eine Sache mal sagen, also man kann sich den angucken auf verschiedenen Plattformen übrigens. Es gibt eine normale Version und einen Director's Cut, der geht noch ein bisschen länger, der dauert glaube ich 3:30. Den habe ich auch geschaut, weil ich mir gedacht habe, so
volle Ladung.
Ich hatte mir nur 3 Stunden, vielleicht haben sie nicht alles erzählt. Vielleicht kommt nicht alles rüber in den 3 Stunden. Guck dir lieber mal die lange Version an. Ja.
Die habe ich auch gesehen. Ich habe auch die 3:30er Version gesehen, den Director's Cut. Naja, wenn schon, ne? Wenn schon die ganze Ladung. Das Ganze gab es damals aber auch nochmal als Serie. Da haben sie den Film nochmal gestreckt, auf 5 Stunden. Und es wurde dann nochmal 85 eine Mini-TV-Serie. Mhm. Also, aber das habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, wenn man den Director's Cut gesehen hat, hat man zumindest auch einen ganz guten Eindruck von diesem Film. Die Besetzung des Films ist auf jeden Fall schon unfassbar, weil wir haben als eine der absoluten Hauptrollen Herbert Grönemeyer als Leutnant Werner, der eigentlich mehr so ein Korrespondent und Pressetyp ist, der halt das Schiff begleitet. Wir haben Martin Semmelrogge, dann zerquetscht das Schiff wie eine Nussschale. Wir haben Heinz Hönig.
Nicht schlecht, muss ich wirklich sagen.
Gerne. Wir haben Heinz Hönig, wir haben Uwe Ochsenknecht, wir haben Claude Oliver Rudolph, wir haben Ralf Richter. Also da sind so viele Deutsche.
Jetzt habe ich eine Frage. Ich sehe gerade noch einen Namen, der ist mir aber gestern nicht aufgefallen. Und zwar Sky Dumont spielt damit?
Ja, Sky Dumont spielt einen, als sie auf diesem, sie sind doch zwischenzeitlich mal kurz an Land, wo sie dieses Buffet essen. Und ich glaube, da ist einer der Lieutenants da, dieser, wo sie kurz an dem Buffet stehen und wo der,
da sehe ich ihn schon, ja,
der
genau.
Lehmann sich so aufregt, der Alte. Ja. Und natürlich ganz wichtig, deswegen auch zum Schluss genannt, Captain Leutnant Heinrich Lehmann Willenbrock, gespielt von Jürgen Prochnow, der die Hauptrolle eigentlich des Films ist und der das fantastisch macht, also den man echt irgendwie, der das echt großartig spielt und der perfekt für diese Rolle gemacht ist und den man auch bis heute kennt.
Aber wer natürlich auch noch mitspielt, ist Jan Fedder. Rest in Peace. Kennst du Jan Fedder vom Großstadtrevier? Thema für mich gewesen. als ich klein war. Deswegen ist Jan Vedder so ein, ich glaube, ist auch so eine norddeutsche Legende, Jan Vedder. Dann dieser Heinz Hönig, hast du ja was, pass mal auf, aber weißt du, wer mir nicht aus dem Gedächtnis gegangen ist? Und zwar, wie heißt er noch gleich? Jetzt muss ich mal selber gucken. Claude Oliver Rudolph. Max, wie kann man sich denn optisch verändern?
Der sah so gut aus im Film, ne?
Ist krass. Wie kann man sich denn über die Jahre so verändern? Das ist echt krass.
Aber weißt du, dass das gleiche ist wie bei Mickey Rourke, finde ich. Claude Oliver Rudolph sieht doch einfach aus wie Mickey Rourke.
Aber Mickey Rourke mal früher ein schöner Mann, oder was?
Ja, klar, 9,5 Wochen mit Kim Basinger. Ultraschön. Und dann irgendwann halt auch so richtig so aufgedunsen und dann halt so auch runter, also tief gefallen. Und dann ja wieder irgendwie aufstrebend mal ein paar Jahre durch den Wrestler und Iron Man 2 und sowas. Muss auch sagen, Claude Oliver Rudolph, war der damals auch bei der König von St. Pauli dabei? Heinz Hönig war auf jeden Fall dabei. Das war mal so ein mehrteilige, ich glaube von Dietl war die, so eine mehrteilige Kiez, so ein Kiez-Drama. Mhm. Und da war, glaube ich, auch Claude Oliver Rudolph dabei. Und da fand ich den damals krass. Und mein Vater hat immer gesagt, das ist der wahrscheinlich unsympathischste Mensch, der in seinem Leben getroffen hat.
So sieht er aber auch aus. Also ja. Der sieht aus wie Harvey Weinstein, das muss man einfach sagen.
Der sieht einfach aus wie ein böser Mensch, ja. Also das kann man nicht vorstellen, dass das ein richtig cooler Typ ist. Aber egal. Und der junge Uwe Ochsenknecht sieht einfach 1:1 aus wie Psycho Dino. Die Söhne sehen ja schon aus wie Psycho Dino. Der junge Uwe Ochsenknecht sieht einfach 1:1 aus wie Psycho Dino. Das macht mich wahnsinnig. Mhm. Naja, ich würde jetzt gar nicht so lange die Story des Films irgendwie noch zusammenfassen. Willst du vielleicht 2-3 grobe Sätze darüber sagen?
Ja gut, also die Story, es spielt ja in La Rochelle, glaube ich, ähnlich wie die Serie.
Genau, beides La Rochelle.
Das ist eine französische Hafenstadt und das Schöne natürlich in Frankreich ist, da kannst du ja bis heute sowas drehen. Ich war ja vor kurzem in Avignon, das liegt natürlich jetzt auf der anderen Seite der Küste, aber dort sehen die Städte wirklich einfach noch genauso aus. Also Avignon, die Innenstadt von Avignon, da kannst du ohne Probleme einen Ersten Weltkriegsfilm oder Zweiter Weltkrieg, beides. Kannst du beides ohne Probleme drin drehen, musst wahrscheinlich nur in den Geschäften ein paar Sachen wegstellen. Was meinst du?
Musst ein paar Produkte wegstellen.
Ja, und das war's. Also das ist, geht relativ schnell. Da sieht alles noch sehr, sehr originalgetreu aus. Da spielt das Ganze und die Deutschen haben da einen Standpunkt, sowas wie eine U-Boot-Werft und fahren von dort aus. Und dann gibt es, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht Serie und Film verwechsel, man sieht irgendwann dieses U-Boot ausfahren, eben mit diesem alten Kommandant und der hat schon ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf. Man hat auch nicht das Gefühl, dass er ein überzeugter Nationalsozialist ist, sondern eher jemand, ein Seemann, der seinen Job machen muss. Mit dieser Truppe, die zusammengestellt ist, aus ein paar natürlich ein bisschen wagemutigeren Leuten, paar sind ein bisschen introvertierter und diesem einen Typen, der da im Maschinenraum steht, der offensichtlich geistig leicht verwirrt ist, gibt es also so Menschen à la Couleur und die fahren zusammen raus, ja, wie das halt auch früher so war. Und das ist, Schöne ist, das wird, finde ich, im Film auch ein bisschen, hat man da natürlich irgendwie länger Zeit, das mal zu erzählen, wie damals halt irgendwie auch diese ganzen Sachen reingeschleppt worden sind, von wegen Schinken, der da überall rumgehangen hat, irgendwelche Würste, Brote ohne Ende und es geht, und das ist quasi der Aufhänger des Films, dass es so losgeht, dass wir haben noch jemanden dabei und zwar ist es dann Herbert Grönemeyer als Leutnant Werner, der so wie Fotos machen soll von dieser ganzen Geschichte, die da passiert und das alles so ein bisschen berichten soll und ich schätze mal als Propagandamittel. Steigt dann da zu und dann geht die wilde Fahrt los und die wird wilder als geplant, denn natürlich begegnet man Schiffen und das finde ich ist das Schöne daran, weil im Prinzip ist dieser Film ja zu größten Teilen ein Kammerspiel, denn es findet ja alles oder es spielt sich ja alles in diesem U-Boot ab. Man kriegt natürlich auch Außenaufnahmen, die sind aber sehr rar gesät, finde ich, und man sieht auch mal, wie was in die, und das ist dann halt der springende Punkt beim Budget, glaube ich, warum der Film auch so teuer war, weil die halt damals gesagt haben, okay, jetzt zeigen wir halt nochmal, wie wir hier was in die Luft jagen, und trotzdem schafft es der Film, vor allem in den stillsten Momenten, finde ich, für mich immer so echt eine krasse Spannung aufzubauen, ne? Also man hört ja dann nur dieses Echolot, ja, das, was einen wahnsinnig macht, dann diese unfassbar geile Musik von Klaus Doldinger, die richtig, richtig gut ist, die mich total an Hans Zimmer übrigens erinnert hat, hier Inception. Und das ist so, finde ich, das sind so die Hauptdarsteller, die paar Jungs, die da unten sind und die. Ja, und dann fahren die so eine Route, da passieren verschiedene Sachen, die müssen wir jetzt nicht alle erklären. Dann am Ende gibt es natürlich das sehr, sehr große Unglück und man muss aufpassen, ob sie es schaffen oder nicht oder ob sie absaufen. Ja. Denn ein U-Boot, das ist natürlich, kann zwar tauchen, aber natürlich nur bis so 180 Meter. Alles, was tiefer geht, wird schwierig fürs Boot. Dann kommen sie in eine doofe Situation, müssen noch tiefer und kommen nicht mehr hoch. Und das finde ich so das Krasse, weil ich glaube, so ist es ganz vielen gegangen. Die sind dann einfach auf dem Meeresboden gesunken und haben dann da ihr Ende gefunden. Und das finde ich irgendwie so, boah, das finde ich so eine ganz komische, weirde Vorstellung. Und generell hat der Film 2, 3 richtig dunkle Momente während der gesamten Laufzeit, wo man sich so denkt, ach, so war das damals. Boah. Dann ist der Film wahnsinnig ekelhaft. Also ich finde, es kommt ganz gut rüber, dass das natürlich alles so junge Typen sind, die alle so ein bisschen das war natürlich auch so eine Zeit, ja, du warst dann irgendwie in Frankreich, hast einfach irgendwelche Frauen junge Französinnen vergewaltigt. Du hast dich aufgeführt wie Gott in Frankreich, hast dich verhalten, wie du wolltest. Das war halt damals so. Die Deutschen sind da einmarschiert und haben sich so einen Ort zu Untertanen gemacht, ne? Und die Leute mussten sich entweder fügen oder denen wurde halt was Schlimmes zugefügt. So kann man das wahrscheinlich zusammenfassen. Das wird da alles sehr, sehr schön dargestellt. Einmal, dass man so ein bisschen, finde ich, die ganze Bandbreite sieht und nicht nur so eine Sache belichtet wird, ja. Und auch so auf jeden Fall siehst du auch, yo, es gibt diese Typen, die sagen halt nicht Heil Hitler, sondern die halten eher die Klappe und machen halt ihren Job, damit sie nicht vors Kriegsgericht müssen. Übrigens, das Thema Kriegsgericht wird in der Serie nochmal super schön, finde ich, thematisiert, was da so passiert, wo man sich auch denkt, mein lieber Scholli. Am Ende gibt es kein Happy End. Das kann man schon mal spoilern. Also, es ist echt ein Scheißfilm, Mann. Du guckst den, also scheiße, weil du dir denkst, ey, jetzt will ich, dass es auch gut ausgeht. Aber es geht natürlich nicht gut aus, sondern dieser, wie heißt der, Wolfgang Petersen, ne? Doch, Wolfgang Petersen heißt er. Der hat sich gedacht, so, und jetzt machen wir einfach noch ein richtig abgefucktes Ende. Und das finde ich durchaus gut.
Es ist ja auch ein Antikriegsfilm damit.
Es ist ein Antikriegsfilm und ey, weißt du was? Es gibt so viele Szenen, wo man sich wirklich denkt, wow, ist dieser Film, der sieht so wenig nach deutschem Film aus. Gerade diese Party, bevor die aufs Schiff gehen, ja, die sieht so wenig nach deutschem Film aus. Die fand ich, die war grandios. Die hat mich an so Scorsese-Filme aus den 70ern oder so erinnert. Oder so, es war einmal in Amerika mäßig, so kamen die Filme mir vor, kam diese Szene mir vor.
Also auch die langen Kamerafahrten und sowas, schon fast so ein bisschen Kubrick-mäßig und so. Also schon
mega geil gemacht und ich meine, der Film...
Stimmung auch, ganz eklige Stimmung
ganz am
Anfang in La Rochelle.
Ekelhaft. Und ich glaube, der war für 6 Oscars nominiert, ne?
Ja.
Ja, also Wahnsinn. Also der hat natürlich auch ordentlich Nominierungen eingeheimst. Dieser Petersen, der wurde danach auch noch, ich glaube Troja hat er noch gemacht und ein paar andere Sachen, die ich nicht gesehen habe.
Ja, ganz viel unendliche Geschichte und so, also richtig krasse Dinger noch da. Air Force One mit Ford und so.
Also der ist schon, der hat es auf jeden Fall geschafft und krasser Typ. Ich sag dir jetzt, wie es ist, also die erste halbe Stunde war ich so, boah, das sieht aber nach einem richtig, richtig geilen Film aus. Ich finde, der muss nicht 3 Stunden 20 gehen, mal so als Fazit, weil es passiert eben dann auf der See nicht so viel Wichtiges, finde ich, dass man das jetzt alles in so einer Länge zeigen müsste. Aber ich glaube, bei dir war es, für dich hat es sich ein bisschen länger angefühlt als für mich tatsächlich. Kann aber auch daran liegen, weil ich die Serie zuerst geguckt habe und die Serie mir diese Welt ganz gut erklärt hat. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich finde die Idee, einen Film zu machen, der hauptsächlich in so einem kleinen U-Boot spielt, grandios. Ich war schon mal in so einem U-Boot, ich war mal in einem U-Boot. Und waren wir mal mit der Schule oder so und das ist echt ein bedrückendes Gefühl, alleine wenn man da einsteigt und es ist noch nicht ausgefahren und ich will gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn man weiß, man ist gerade so 120 Meter unter dem Meeresspiegel, über einem rast so ein Zerstörer und man muss Angst haben, dass der jetzt Bomben schmeißt und dass er einen einfach umbringt. Und das ist schon eine richtig heftige Situation, glaube ich, ja. ist meiner Meinung nach ein Film, der gar nicht so schlecht gealtert ist. Ich habe mir das gerne angeschaut. Wie gesagt, ist ein bisschen zu lang. Heute werden Filme einfach anders erzählt. Ich glaube, damit kann man es ganz gut zusammenfassen. Und ich hatte einfach Zeit, habe mir den gerne angeguckt. Ich glaube, das lag auch einfach daran, dass diese Besetzung unfassbar war. Mit Leuten, die man kennt und einfach auch dieser junge Martin Semmelrogge, der ist ja grandios, ey. Also dem siehst du richtig an, dass der verrückt ist, Max.
Das ist so geil, ne? Ja. Semmelrogge ist das Geilste in dem ganzen Film, Mann. Das lieb ich. Also was der da abliefert, sieht im Übrigen aus wie der, ich finde, es sieht aus wie der dumme Sohn von Casper und Bowser. Aber ich fand das auch schon, Semmelrogge fand ich auch mega. Ich fand das alles halt mega so, ne? Also
Herbert Grönemeyer, by the way, muss man leider sagen, kein guter Schauspieler. Gut, dass das irgendwann geendet ist, dieses Experiment, weil ich finde, als Sänger macht er sich wirklich tausendmal besser. Die schauspielerische Leistung lässt meiner Meinung nach echt ein bisschen zu wünschen übrig.
Ja, das geht noch irgendwie, aber ich weiß, was du meinst. Ich muss halt sagen, ich glaube, wenn man das Ding in seinem Kontext betrachtet, dass es 81 kam und du kannst ja mal, ne, gerade aus Europa oder aus Deutschland, macht das Boot halt so krass viel. Ich meine, dieses Klaustrophobische, dieses eigentlich kleine Setting, dann ist er trotzdem so groß und teuer in seiner Gesamtheit. Fängt diesen Flavor ganz gut an. Ist die ganze Zeit ein hoffnungsloser Film und am Ende, wenn du ganz kurz denkst, ja, jetzt haben sie es doch geschafft, so, dann haut er, wenn sie da diesen, kann man jetzt sagen, nach 37, 38, nee, wie lange ist das her? 39 Jahre. Kann man spoilern. Also wenn man dann das Ende sieht und wie die da im Hafen stehen und eigentlich geehrt werden und dann auf einmal kommt doch noch ein Angriff und die werden dann da halt irgendwie jämmerlich hingerichtet und die beiden liegen sich, Werner und der Leutnant liegen sich halt da irgendwie in den Armen und sind halt am Verrecken und alle anderen sind tot, soll ja auch ganz klar zeigen, dass es im Krieg keine Gewinner gibt. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz wichtige Message, die am Ende auch wichtig war, dass sie kommt. Man guckt den Schauspielern super gerne zu, der hat eine wahnsinnig beklemmende Atmosphäre zwischendrin, der ist klaustrophobisch, finde ich den grauenvoll, also weil er ganz, der ist ja ganz ekelhaft, auch so dieses Ganze, wie man sich da verhält, wie die Typen untereinander sind, ne, so dieses, teilweise hast du die Jungen, dann hast du schon die Hoffnung aufgegeben haben, so wie halt der Alte oder sowas. Das ist alles schon krass. Ich finde halt auch, dass der eigentlich schon fast eine Stunde aus heutiger Sehgewohnheit, ne? Ich rede von der heutigen Sehgewohnheit, ist der fast schon eine Stunde zu lang. Obwohl ich den zum Beispiel ganz gerne mal im Kino gesehen hätte, glaube ich, weil ich glaube, da wirkt der nochmal ganz anders, wenn du da sitzt und nicht in deinen Sessel kreist und das halt miterlebst, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ich finde das schon ein beachtliches Werk für deutsches Kino. Man muss aber definitiv in der Stimmung sein, um darauf Bock zu haben, weil es ein sehr schwerer Film ist, weil es ein sehr düsterer Film ist, weil es ein sehr enger Film ist. Und weil der natürlich aufgrund seines Alters mit 39 Jahren ein anderes Pacing hat, als wir es heute kennen. Ich glaube, es ist ganz gut, da vielleicht nochmal jemand zu Wort kommen zu lassen, der den Film damals 81 tatsächlich im Kino gesehen hat. Und deswegen habe ich uns einen Einspieler geholt von meinem Vater, der nochmal was zum Film erzählt, wie er den damals im Kino erlebt hat. Und
geil.
Auch, wie er dann später die Parodie mitgenommen hat, die sich verneigt hat. Es war ja keine Verarsche, sondern eine Verneigung vor dem Boot und dann noch eine andere Geschichte, die einfach nur dumm ist. Und außerdem haben wir unseren Filmexperten, den Lucky, der hat auch nochmal einen kleinen Einspieler gemacht zum Film. Und die beiden feuern wir jetzt ab und danach gehen wir dann direkt in die Besprechung von der Serie.
Ja, was fällt mir zu das Boot ein? Und mir fällt erstmal ein, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe. Das war Anfang der 80er. Und ich saß im Kino ein bisschen skeptisch, weil ich hatte natürlich schon ein paar Sachen drüber gelesen, ein paar Kritiken und so und dachte, ja, aber ob so ein Film, der so lange ist und dann vor allem überwiegend in so einer klaustrophobischen Umgebung spielt, ob der funktioniert, mal sehen, der wird doch bestimmt mal tierisch langweilig mittendrin. Das war dann gar nicht so. Ich habe den Film total gemocht und bewundert auch, wie gut der gemacht war. Ich habe die Schauspieler bewundert, die da drin alle, finde ich, überragend gespielt haben. Klar, mit natürlich noch irgendwelchen Unterschieden, natürlich wird man den einen ein bisschen mehr noch wahrgenommen haben als den anderen, aber insgesamt war das schon wirklich eine Sensation. Und der Film hat ja auf der ganzen Welt auch funktioniert. Der war ja dann irgendwie auch für diverse Preise und Oscars und so weiter nominiert. Das werdet ihr wahrscheinlich in eurem Podcast alles erörtern, gehe ich mal von aus, aber auf jeden Fall zu Recht. Der Film war beeindruckend und der hat auch tatsächlich bis heute gar nicht so viel verloren. Natürlich ändert sich der Look von dem Film immer nach ein paar Jahren und dann sieht man irgendwann auch, dieser Film ist jetzt offensichtlich schon 20 Jahre alt, aber so wie er einen packt und reinzieht, hat er wirklich eine ungebrochene Qualität und ich fand den ganz, ganz großartig. Und deswegen war das für mich, könnt ihr euch wahrscheinlich auch vorstellen, die Mega-Freude, als wir dann Anfang der 90er angefangen haben, Abputze zu entwickeln, also war so 93, 94, und wir das Drehbuch dann geschrieben haben und ich dann irgendwie gefragt habe, ob ich eine Parodie auf das Boot schreiben dürfe. Und mein Produzent oder unser Produzent Reinhard Kloß dann gesagt hat, ja, mach das, ich finde den Film auch gut und wir können das hier in Babelsberg auch in den Studios richtig geil bauen. Wir bauen euch ein mega geiles U-Boot und ihr müsst halt einfach nur die Szene schreiben. Und dann hat Gerd mir die Szene so ein bisschen überlassen. Wir haben das aufgeteilt beim Entwickeln und dann durfte ich loslegen und ich durfte natürlich alles das reinpacken, was mein Herz begehrt hat. Ich durfte A, diesen wunderbaren Film für ein paar Minuten parodieren. Ich wusste, dass ich dazu eine mega Kulisse krieg, also die wirklich für deutsche Verhältnisse überdurchschnittlich teuer aussah. Wir dürfen später dann natürlich auch die Besetzung festlegen, indem wir da noch Freunde reingeschrieben haben und so. Und dann durfte ich auch noch Lieblingsthemen von mir alle unterbringen. Ich durfte das Hessische da reinbringen, also den hessischen Dialekt, Apfelweinkälter, ich trinke ja leidenschaftlich gern Apfelwein bis heute, und noch Fußball, also als eben großer Fußballfan. Und das durfte ich alles reinpacken und es wurde auch alles nur so dezent überarbeitet, aber am Ende schon so aufgenommen und so gelassen, wie ich mir das gedacht habe, dass das dann später so gut aussieht. Das habe ich jetzt selbst vorher nicht geglaubt. Aber das war eine Riesenfreude. Und was natürlich die Krönung war, war Ottfried Fischer als unser Kapitän. Weil, sag mal, den kräftigsten, korpulentesten Schauspieler Deutschlands in die Enge eines U-Boots als Kapitän zu ziehen, zu zerren, das war natürlich irgendwie echt ein Schachzug. Der ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich meine, dass das die Idee von Reinhard Kloß war, unserem Produzenten. Vielleicht war es auch der Gerd, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, und Ottfried hat das auch mega gut begriffen und hat sich total gefreut, da mitzuspielen. Und wenn wir uns heute noch sehen, also manchmal laufen wir uns über den Weg oder auch in den letzten Jahren, dann ist der erste Satz immer von Ottfried Fischer zu mir oder zum Gerd, die Farbe ist schon mal gut. Weil das ist da, wo er den Apfelwein gegen das Licht hält irgendwie. Dieser Satz ist allen wie so eine verbindende Metapher in den Köpfen geblieben. Und immer wenn wir uns sehen, sagt Ottfried Fischer als erstes, die Farbe ist schon mal gut. Also von daher könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was das für mich bedeutet, auch diese Szene. Ich habe mir die jetzt mal nochmal hier, bevor ich euch hier drauf quatsche, angeguckt und habe die lange nicht mehr geguckt. Ich kann das echt nur jedem empfehlen. Das ist eine wirklich, wirklich gute Badesalzszene, finde ich. Und natürlich auch unter Zuhilfenahme von tollen Kollegen und von tollen, tollen Kulissen und so weiter. Also das hat riesen Spaß gemacht. Und das ist tatsächlich natürlich auch eine ganz hohe Befriedigung für einen Künstler, wenn er was er so liebt, liebevoll parodieren darf, ohne dass er es in Dreck zieht und es dann später noch so gut aussieht. Also von daher habe ich eine starke Verbindung zu dem Film und eben auch zu unserer eigenen Szene. Und was ich noch erzählen muss, das ist ein spezielles Erlebnis zum Thema das Boot. Und das war Mitte der 80er. Und da haben wir mit den Rodger Monitons, da war ich ja noch einer von zwei Sängern, haben wir in Oldenburg in einer riesigen Halle gespielt. Ich weiß nicht mehr, Ostseehalle oder keine Ahnung, wie die hieß. Auf jeden Fall in eine riesige Halle, 10.000 Zuschauer. Und wir waren eine von vier Bands, es war noch, glaube ich, Chaka Khan, dann noch eine Funkband, auf deren Namen ich jetzt gerade nicht komme, und Herbert Grönemeyer und Band. War natürlich auch die Top-Band. Und ja, und Herbert hat ja, wie gesagt, auch im besagten Film mitgespielt. Und an diesem Abend haben wir also dann vor völlig ausgeflippten 10.000 Leuten gespielt. Und dann gab es danach eine Aftershow-Party in einem Hotel, wo alle untergebracht waren. Ein riesiger Schuppen, teuer und so. Und wir standen alle an der Bar und alle waren irgendwie nur am Saufen und irgendwie die Biere wurden da angereicht und Schnäpse gingen rum und was weiß ich. Und auf einmal geht die Tür von dieser völlig überfüllten Bar auf und da kommt der Osti rein. Der Osti ist für die Jüngeren, Peter Osterwold ist der Sänger von den Rodger Monitons, heute noch. Immer schon eine ordentliche Plauze, volle rote Haare, so ein bisschen so wie so ein Wikinger, kommt in diese Bar rein und hat nur ein Handtuch um die Hüften gewickelt. Und die Haare sind auch nass. Und hinter ihm so der Portier, der den durchs Foyer hat laufen sehen, ist ihm dann so hinterher gerade, sie können so hier nicht rein. Und der Osti sagt nur, drängelt alle beiseite. Und der Barkeeper guckt ihn völlig verblüfft an und sagt, ja, sagt er, ich brauche sechs Dosen Bier. Oder auch mehr. Und da holt er so ein Sixpack raus, stellt das hin. Ja, der Osti nimmt es wortlos, geht wieder weg. Und ich musste unbedingt rausfinden, was der macht. Und dann bin ich ihm hinterhergelaufen. Und der Portier auch. Wir sind ihm beide hinterhergelaufen. Aber wir haben uns nicht mehr getraut, ihn anzusprechen. Haben wir gesehen, wie er in das Schwimmbad von dem Hotel geht. Und dann saßen am Beckenrand die ganzen Musiker von Herbert Grönemeyer aus seiner Band. Und dann nahm der Usti diese 6 Dosen, schmiss die in den Pool und dann sprangen alle hinterher und haben diese Dosen vom Boden geholt. Und als sie wieder hochkamen, ich sagte, Usti, was macht ihr? Er sagte, wir spielen gerade das Boot nach. Das ist so bescheuert. Aber es war so lustig und das habe ich auch bis heute nie vergessen. Wir spielen gerade das Boot nach, indem sie einfach Pilzdosen auf den Grund von einem Swimmingpool schmeißen und dann danach tauchen. Also das wollte ich noch erzählt haben. Es mag sehr sinnfrei sein, aber ich habe dieses Erlebnis nie vergessen und kann mich, wie ihr gerade merkt, auch immer noch amüsieren, wenn ich dran denke. Und ja, das waren meine Beiträge zum Thema das Boot, Jungs. Ich wünsche euch weiterhin viel Vergnügen beim Thema und ja, bis bald. Liebe Grüße. Papa.
Hey Chrissy, hey Maxi. Hier ist Lukas und bei euch geht's heute viel um Boote, beziehungsweise um das Boot. Sowohl Film als auch Serie. Und ihr habt mich gefragt, Lukas, kannst du da was zu sagen? Und ja, kann ich, hoffentlich. Also finde die nächsten 2 bis 3 Minuten raus. Das Boot, der Film von 1981 von Wolfgang Petersen, ist für mich in einer von diesen ganz wichtigen Filmen, weil das einer der wenigen Filme ist, die ich von meinem Vater mitbekommen habe. Also mein Vater hat viel zu früh eigentlich gute Filme mit mir gesehen, aber so Kategorie Highlander, Der letzte Mohikaner und eben auch Das Boot. Ich glaube, das erste Mal habe ich gesehen die Kinoversion mit 143 Minuten. Dann irgendwann, aber das ist mittlerweile auch schon 10 Jahre her, den Director's Cut mit 208 Minuten. Ich weiß nicht, was ihr euch angesehen habt. Es gibt auf der Blu-ray noch eine Fassung mit 218 Minuten, die TV-Filmfassung mit 282 Minuten und eine Serie mit 309 Minuten. Also man kann über Das Boot von 1981 reden und 3, 4 komplett unterschiedliche Filme meinen, weil die natürlich nur das Pacing ändert sich ein bisschen. Was die Filme alles gemein haben, ist, dass die Filme, also dass dieser eine Film sehr langsam erzählt wird stellenweise und dass der sich halt anfühlt wie Arbeit. Also das ist kein Unterhaltungsfilm, das ist auch nicht so ein Film, wo du schnell ans Herz gehst. Das ist ein bedrückender Film und das ist halt auch, glaube ich, das, weshalb der als einer der besten deutschen Filme, die es je gegeben hat, firmiert, weil eben durch dieses U-Boot-Szenario es so oft ums Abwarten geht, ums Aushalten geht und so oft auch so eine gewisse Monotonie eigentlich mitschwingt, die den Leuten auf die Substanz geht und die auch aufgelöst werden muss, aufgebrochen werden muss. Und ich finde tatsächlich, auch wenn ich das war jetzt sowas, ich habe mir den jetzt zur Vorbereitung nicht nochmal komplett angeguckt, weil das halt echt anstrengend ist. Trotzdem ist es ein Film, den ich absolut empfehlen kann, weil so ein, das, was er behandelt, muss man, finde ich, auch so erzählen. Weil du, wenn du eben diese Monotonie und diese gewisse Perspektivlosigkeit ja auch einfach erzählen willst, dann musst du das eben über langsame Erzählung. Und das macht den Film stellenweise wirklich anstrengend, ist aber auch total interessant, weil A, hängen da so viele Karrieren dran. Also ich habe gestern schon direkt gesagt, hier, Herbert Grönemeyer, Martin Semmelrogge und Ralf Richter in einem Film ist schon großartig. Aber da sind Leute wie Jan Vedder, Sky Dumont ist dabei. Das ist wirklich jeder deutsche Schauspieler über 50, der irgendwie auch mal was Seriöses gemacht hat, war gefühlt bei Das Boot dabei. Und das, der Film war ja auch so eine absolute Sensation. Wegen der Art, wie er erzählt ist, aber auch wegen dieser recht spannenden Perspektive, weil er ja schon stellenweise so regimekritisch ist, aber eher in so einer neutralen Beobachterposition bleibt, wenn ich das richtig im Kopf habe. So wie ich es weiß, ist das irgendwie so ein Film, der sich jetzt nicht zu den ultimativsten Werturteilen hinreißen lässt. Und ich glaube, das macht den Blick auch interessant drauf, weil es halt wirklich um das U-Boot-Fahrerleben geht und wie aber die Leute auch in diesem totalitären, faschistischen System ganz unterschiedlich damit umgehen. Und dass diese Leute alle keinen Namen haben, ist ein smarter Zug, den natürlich auch der Roman, also die Romanvorlage von Buchheim schon verwendet hat. Dass die natürlich alle einen Namen haben, aber im U-Boot interessiert der Name nicht, da geht's um den Dienstgrad und die Funktion und wie reduziert der Mensch dann auch ist. Also das ist, finde ich, so ein Film, da kannst du, da musst du 3 Stunden Arbeit reinsetzen, damit du den gesehen hast. Und dann kannst du da 2, 3, 4, 5 Stunden über die Feinheiten des Ganzen diskutieren. Du kannst ihn aber auch einfach richtig langweilig finden. Ich mag den, ich habe jetzt auch irgendwie Lust, den wiederzusehen und ich bin sehr neugierig, wie die Sky-Serie, die jetzt, glaube ich, in die 2. Staffel geht, im Vergleich performt, weil die natürlich auch, wenn ich das richtig weiß, mehrere Geschichten erzählt, beziehungsweise sich nicht nur auf dieses U-Boot-Thema so hart beschränkt wie bei Das Boot, wo es ja wirklich nur um die Mannschaft ging. Und ich bin neugierig. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal so ein bisschen auch neugierig aus einer anderen Perspektive machen. Und ihr habt einfach Bock, den Film zu schauen. Den gibt's, soweit ich weiß, auch online. Ansonsten ist es auch so ein Film, weil 40.000 Mal veröffentlicht. Den kriegt man auch in der DVD-Fassung gebraucht ganz gut. Und die Serie gibt's ja dann auf Sky zu sehen. Habt noch eine schöne Zeit, habt noch einen schönen Podcast. Ich bin raus. Ciao.
Ja, das war der Vater und der Luki.
Stark.
Und der Luki und ich machen im Übrigen immer noch jede Woche den Mando-Talk. We have spoken once of Patreon. Das ist, ich glaube, du würdest wahnsinnig werden, wie tief das geht. Luki hält jede Woche einen 10-minütigen Vortrag über Raumschiffe, die keinen Namen haben, was den wahnsinnig macht. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr detailverliebtes Star-Wars-Format geworden bei uns auf Patreon. Aber es ist auch große Liebe. Wir werden sie wahrscheinlich sogar danach weitermachen mit Rebels oder so. Also, nochmal ganz kurz sei unser Patreon erwähnt. Ja.
Die Serie. gut. Eine Sache dazu, die Serie läuft auf Sky, ne? Der Max hat's ja schon gesagt. Man kann jetzt, heute, die Folge erscheint montags, entweder also morgen oder für die Leute, die das jetzt am Dienstag hören, heute Abend, ist die Möglichkeit da für euch alle, dass ihr die erste Folge der zweiten Staffel schaut. For free. Zwar, glaube ich, dann einfach wahrscheinlich über Sky. Es gibt dazu nochmal eine Landingpage. Max hat es ja alles schon genau erklärt.
sky.de/dasboot.
Genau. Und eine Folge dauert so ungefähr eine Stunde immer, meine ich. Ne? Das sei mal vorausgesagt. Und es sind 8 Folgen. Und am Anfang war ich so, oh Mann, eine deutsche Serie, 60 Minuten pro Folge, 8 Folgen lang. Na, da bin ich mal gespannt, wie das so sich für mich entwickelt. Die Handlung, Max, da würde ich jetzt vielleicht mal ganz kurz dich ranziehen, weil du kannst das wahrscheinlich schöner zusammenfassen. Bei mir wird es ausufern. Also wie U-Boote.
Wow. Also zur Handlung, ich würde jetzt auch eher nur grob anschneiden, weil das einfach auch sehr, sehr viele Handlungsstränge sind, die da zusammenlaufen. Und natürlich in so einer Serie mit 8 Folgen auch ein bisschen mehr passieren muss als im Film. Da reicht es ja nicht nur, die Atmosphäre und das menschliche Zwischenspiel der 4 Protagonisten unter Deck zu haben, sondern halt auch noch, man braucht auch noch ein bisschen mehr. Das Ganze spielt auch nicht, ist auch kein Reboot.
Wow.
Ist auch kein Reboot des ganzen Franchises, sondern es ist im Endeffekt eine Fortführung. Der Film spielt ja 1941, der zweite spielt auch, spielt 42, ungefähr ein Jahr später, nach den Ereignissen von Das Boot. Die sind aber nicht wirklich wichtig, die U96 wird auch nicht erwähnt. Es gibt aber diverse Schauplätze, unter anderem, also es spielt natürlich wieder in La Rochelle in Frankreich, in dem Hafengebiet, von dem wir eben schon im Film gesprochen haben. Und es gibt eine neue Crew, die auslaufen soll, um halt, für die Deutschen steht zu dem Zeitpunkt eh schon wieder schlechter. Es gibt aber immer wieder U-Boote, die rausgeschickt werden, um halt noch irgendwie Handlungsschiffe und so weiter irgendwie niederzustrecken. Und das soll am Anfang gelegt werden von, wie heißt der, Hoffmann, ne?
Klaus Hoffmann, ja.
Klaus Hoffmann, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Und den man so ein bisschen nicht ernst nimmt, weil er halt der Sohn ist von jemandem, der so eine Legende ist in dem Ganzen, da wird er eh schon mal kritischer beäugt. Dann hat er auch seine Überzeugungen sind nicht ganz so nach außen tragend, wie jetzt bei anderen Personen. Da gibt's ja dann diesen Unteroffizier, der wesentlich mehr so, der so einen schönen, kaltblütigen Nazi-Offizier spielt, der auch genauso aussieht. Ich frage mich, wo die immer herkommen. Diese Schauspieler, die einfach immer aussehen wie der perfekte Nazi. Das ist unfassbar. Und deswegen, also da geht's ums Schiff, da geht's dann wieder um eine Crew. Die Crew ist diesmal auch wieder, das war ja auch schon beim Film so, dass die sehr zusammengewürfelt ist. Das merkt man auch immer zum Beispiel an Dialekten, die halt haben, aus verschiedenen Regionen. Du hast halt einen, der Berliner hat da mehr. Und du hast halt einen, der ist mehr Pottjunge und so, und Kölsche Bub und so, und einen, der ist mehr Bayer, und so ist es da auch, dass eine sehr junge, motivierte Crew, die aber auch alle wieder so roughe Jungs sind, wie man es auch schon erlebt hat, und mit denen soll er raussegeln und kriegt dann relativ schnell einen Geheimauftrag, wo sie jemanden übermittelt bekommen, den sie austauschen sollen. Das ist so der Handlungsstrang, der auf dem Boot ist, wie das Ganze mit Hoffmann sich zusammensetzt. Und dann gibt es aber noch jemanden auf seinem, nämlich Frank Strasser, das ist der Korrespondent am Schiff von denen, der auch eine wichtige Figur ist, weil der eigentlich die Brücke ist zum zweiten Handlungsstrang, zum großen anderen halt, und nämlich der Handlungsstrang von Simone Strasser, eine Dame, die aus dem Elsass kam, aus dem die Deutsche ist, aber dann Elsass wurde von Frankreich besetzt, dann wieder nicht. Damit ist sie offiziell eigentlich Deutsche, wird aber da von Hagen Forster, gespielt von Tom Vlachia, den wir schon mal gesehen haben in Game of Thrones als den Mann ohne Gesicht.
Stimmt, daher.
Ja, ey, ich habe auch ewig überlegt, ne?
Daher kommt der. Oh.
Ja. Und der spielt Hagen Forster, das ist so ein Gestapo-Bösewicht, der aber auch gleichzeitig sehr, der natürlich wieder auch den perfekten Nazi spielt, der auch aussieht wie der perfekte SS-Offizier, ist furchtbar. Aber der das auch alles mit so einem gewissen Charisma spielt, der sich erstmal am Anfang so ein bisschen über sie so lustig macht, der sich aber dann oder sie auch kritisch beäugt, aber gleichzeitig sie auch gut findet und sie ein bisschen schon auch Gefallen an ihr findet und ihr imponieren will. Aber Simone Strasser gerät relativ schnell noch in eine weitere Geschichte rein, obwohl sie da jetzt erstmal nur einen Bürojob hat, weil sie auch von ihrem Bruder was übermittelt bekommt. Und er sagt, kannst du das hier bitte über mich übergeben, an dem die Uhrzeit, an das und das, weil das ist ganz, ganz wichtig. Und dann findet sie halt raus, dass ihr Bruder, der jetzt gerade auf See ist, eine Geliebte hat, mit der er auch ein Kind hat, und die ist Jüdin. Und das ist natürlich für nicht nur für ihn, sondern auch für seine Frau und für das Kind natürlich, die sind natürlich da gefährdet, sofort ins KZ zu kommen, wenn das rauskommt. Also hat er gefälschte Papiere organisiert über eine Untergrundorganisation in Widerstand. Und den soll sie dann Morphium übergeben, um dafür die gefälschten Papiere zu bekommen. Und gerät dann da in so eine Geschichte rein, dass sie sozusagen immer mehr in diese Geschichte hineinblickt, was den Widerstand angeht. Also die lernt dann da den Widerstand zu kennen. Das passiert was Dummes bei der Übergabe. Sie gerät dann in die Verhöre mit rein, weil sie ja für Hagen Forster quasi Übersetzerin ist. Der hat ausgerechnet die Frau, auf die sie gestoßen ist bei dieser misslungenen Übergabe, die hat sie unter ihren Fittichen. Sie will dann aber den Auftrag trotzdem weiter ausführen, um halt diese Pässe für ihren Bruder zu besorgen. Lernt dann den Widerstand kennen und lernt dann auch, wie heißt denn die alte? Margot? Diese schöne, böse Widerstandskämpferin.
Sag mal, sie heißt Carla Monroe. Carla Monroe.
Stimmt, von Lizzie Kaplan gespielt. Die man das kennt auf Masters of Sex. Genau, und die ist also fast schon das führende Haupt dieser Widerstandsbewegung. Und die beiden entwickeln eine Beziehung zueinander, ob die freundschaftlicher oder sexueller Natur ist, das erfahrt ihr in der Serie. Nee, aber das sind alles Dinge, die halt dann im Laufe die den Handlungsstrang auch spannender machen, deswegen will ich darauf gar nicht so viel eingehen. Aber so sozusagen steht dann Simone Strasser auf einmal zwischen den zwei Stühlen, weil sie auf der einen Seite auf einmal Verbindung und auch Emotionen zum Widerstand hat, gleichzeitig aber noch Hagen Forster, der die ganze Zeit um ihre Aufmerksamkeit balzt, und sie die ganze Zeit schick zum Essen ausführt und hier so, ja, hier sind Austern und ich reich das mal, nimm die mit Zitrone und Zwiebeln und keine Ahnung, und dann ihr noch eine teure Halskette schenken und sowas und so richtig krass um sie wirbt, weil er wirklich in sie verknallt ist, aber gleichzeitig halt auch das Problem ist, dass sie halt sich in diese Carla verguckt hat. Und das ist dann im Endeffekt die Ausgangssituation, der Handlungsstrang, den du am Land hast, was natürlich dann ganz neu ist im Gegensatz zum Film, weil im Film hast du keinen Handlungsstrang am Land, du hast auch keine Frauen im Vordergrund, also es gibt keine weiblichen Hauptrollen in dem Sinne, du siehst am Anfang ein paar in La Rochelle, in dem Puff, und das war's im Endeffekt. Und diese ganze Geschichte spitzt sich natürlich dann immer weiter zu. Und das sind so die zwei Haupthandlungsstränge im ganz groben angeschnitten aus den ersten paar Folgen von Das Boot, die Serie. Und das ist am Anfang, muss ich sagen, die ersten zwei Folgen so ein bisschen träge. Also ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und war so, okay, du musst erstmal reinkommen. Weil bei mir war die Reihenfolge eine andere als bei dir. Ich habe erst den Film gesehen. Und ich habe natürlich direkt verstanden, was die Serie von einem will. Die Serie will den Film fortsetzen. Sie will ihn aber auch fortsetzen. Sie will sich auch vor ihm verneigen. Sie will ihn irgendwie nicht schlecht dastehen lassen. Sie muss sich aber auch an die jetzigen Sehgewohnheiten anpassen. Sie hat irgendwie sie muss die Tragik und auch die Klasse vom Original bewahren. Aber Es muss trotzdem auch einer neuen Generation von Leuten gefallen, so wie uns jetzt, die den Film vielleicht nicht im Kino gesehen haben. Und die ersten zwei Folgen sind ein großer Kompromiss, glaube ich, um so ein bisschen den Vibe aus dem alten Film noch einzufangen, um dann den Film erstmal, die Serie erstmal dahin zu lenken, wo die hin will. Und ab der dritten Folge hatte mich komplett. Ab der dritten Folge war ich richtig into it, weil dann gibt's so ein paar Sachen, dann wird's auch richtig, und dann kommt nämlich auch wieder dieses Dreckige rein, was den Film auch so auszeichnet. Also gerade alles, was auf dem Boot passiert, ist teilweise richtig, richtig übel. Da gibt's später noch, ich überlege sogar, ob wir einen kurzen Spoiler-Teil noch aufmachen, weil es gibt so zwei, drei Szenen, über die ich eigentlich mit dir sprechen will, weil die echt krass waren.
Ja. Yeah.
Und dann auch noch, also alles, was dann passiert auf Widerstandsseite sowie im Boot selber, sind einfach, da gibt es richtig krasse Dinge. Ab der dritten Folge passiert da echt viel Fassungsloses. So.
Ja, ja.
Wie geht's dir damit?
Ja, ich habe, also mir ging's genauso. Ich habe am Anfang die erste Folge geguckt, war so, yo, ja, noch keine Meinung, gucken wir mal weiter. Ne, das ist bei mir ganz oft so, dass ich mir das so angucke und denke so, yo, habe ich jetzt noch keine richtige Meinung zu, ich gucke jetzt mal weiter. Zweite Folge geguckt, ging es mir wieder genauso, mir gedacht so, ja, okay, aha, aha, machen wir weiter. Dritte Folge, yo, doch. Und ich weiß noch, dass ab der fünften Folge war ich so, ach du Scheiße, und es war schon 4 Uhr morgens. Und ich musste diese Serie dann noch fertig glotzen. Und das sagt eigentlich alles. Wenn du, das kennst du ja auch, weißt du, es ist schon 4 Uhr morgens, du bist total am Arsch, du hast eh schon überstrapaziert und denkst dir, ich kann, die Folge gucke ich noch, die Folge gucke ich noch. Und dann ist die Folge vorbei, denkst du so, nee, ich guck noch eine. Ich guck jetzt noch eine. Dann habe ich aber nur noch eine halbe geschafft, dann bin ich eingeschlafen und am nächsten Morgen habe ich sofort die restlichen Folgen fertig geguckt und das war auch sehr, sehr geil. Und voll gut, weil jetzt kommt direkt die zweite Staffel raus. Also ich habe mich wirklich gefreut. Und ich finde, dass diese Serie, mal ohne zu spoilern, warum ich die so gut finde, glaube ich, ist auch, weil die, also ganz oft, das hat man ja ganz oft das Problem, dass Leute sagen, die Serie ist so deutsch, wenn die so deutsche Serien gucken. Und die Serie ist ja wie dreisprachig, weil es gibt natürlich Leute, die reden Französisch, es gibt Leute, die sprechen Deutsch, es gibt Leute, gerade auf dem Boot wird nur Deutsch gesprochen und es gibt Leute, die sprechen Englisch, also vor allem diese Widerstandsleute sprechen oft Englisch miteinander und das, finde ich, gibt dieser Serie auch so einen, ja, so einen Charme von, ja, es wirkt wie eine europäische Serie und nicht so wie eine deutsche und dadurch, dass da halt auch Schauspieler dabei sind, die eben nicht am deutschen Theater, weil ich finde, das ist oft so ein Problem von deutschen Produktionen, dass manche Leute immer zu sehr so spielen, wie man im Theater gespielt hat und das finde ich oft ganz, ganz komisch und rumpelig dann anzuschauen auf dem Laptop im Bett. Das passt da manchmal dann gar nicht rein, immer ist viel zu bedeutungsschwer und irgendwie kommt nicht so richtig zu tragen. Und das, finde ich, macht die Serie viel, 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 viel besser. Die hat natürlich auch so 2-3 Sachen, wo ich sagen würde, das würde ich noch versuchen, ein bisschen reinzubringen. Da geht's mir vor allem so ein bisschen um Humor, finde ich. Weil auch so eine Serie kann natürlich, das finde ich, hat so geil funktioniert mit Martin Semmelrogge natürlich oder Jan Fedder, die im eigentlichen Hauptfilm auch immer mal für einen Spruch gut waren, wo man so ein bisschen geschmunzelt hat. Oder vor allem war es die Art der beiden, die einen so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat. Und ich finde, das könnte man noch ein bisschen einrieseln lassen. Das war so meine Kritik, die ich so im Kopf hatte nach den ersten 3-4 Folgen. Aber dadurch, dass die Serie dann am Ende so spannend wird, hatte ich nicht mal so das Gefühl, dass irgendwas gefehlt hätte. Hat mir einfach nur großen Spaß gemacht, dazu zu gucken und fand ich mal wieder eine sehr, sehr erfrischende, neue deutsche Produktion. Babylon Berlin habe ich ja noch gar nicht geschaut, höre ich viel Gutes drüber, höre ich aber auch Sachen drüber, diese Leute drüber, die sagen so, ah nee, ist überhaupt nicht meins. Ganz normal, glaube ich. Und das Boot kannte ich gar nicht, also hat mir noch gar nicht so viel gesagt, dass es da jetzt eine Serie drüber gibt und muss ich ehrlich sagen, fand ich dann doch geiler als gedacht.
Also zum Sachen Humor muss ich doch nochmal eine Sache sagen, ich finde nämlich, dass Robert Stadelober diesen Koch, diesen Berliner Koch Hinrich Lautrup, er spielt und dass der da unten teilweise unter Deck, wo ja viele Typen so richtig schlimme Unsympathen sind, allen voran dieser furchtbare Bayer, der mich ein paar Mal richtig wütend gemacht hat, der ist auf jeden Fall eine hassenswerte Person. Oder auch dann später dieser Captain, den sie bei dem Austausch bekommen, den man am Anfang sieht.
Den hasse ich so sehr, das ist, ey, Max, den hab ich so gehasst wie lange keinen Menschen in der Serie. Ey, es gibt Leute, die guckst du an oder du denkst dir, du Spacken. Und das ist so einer. Der muss gar nichts sagen, du guckst ihm einfach nur ins Gesicht und hasst den.
Tja, dieser, wie heißt der Kommandant Schiller oder was? Der Benno Schiller? Boah, übel, richtig übel. Aber halt auch geil, weil er so schön hassenswert ist. Mhm. Also, weil er, also, wenn der dann diesen, wenn dann so diese Meuterei später, also, und der dann einfach nur sich ins Bett legt an einer Stelle, da war ich so sauer einfach.
Da war ich auch so sauer.
Aber ey, ich muss wirklich sagen, also die Inszenierung generell, also da gibt's ein paar Momente, da hab ich so auf den Fernseher geguckt, die sind so eklig, auch vom Sounddesign und sowas, da hatte ich richtige Chernobyl-Vibes. So, also da gibt's so eine Szene, wo man klar weiß, das ist eigentlich auch ähnliches Szenario wie in Chernobyl, na, der muss da jetzt runter und der muss was erledigen, aber der kommt da nicht mehr lebend raus. Mhm. So, und die Szene ist super umgesetzt. Also, und die sind ja, das ist ja parallel zu Chernobyl oder sogar vor Chernobyl rausgekommen. Also da hat man sich auch nichts abgeguckt, aber hat man ähnliches Stilmittel benutzt und da sind ganz viele tolle Sachen drin. Das ist eine wahnsinnige, ich finde, das ist eine wahnsinnige verneigungswürdige Hommage an das Original, das aber auch irgendwie gleichzeitig modern umzusetzen. Also das muss ich in vielen Sachen, was Atmosphäre und so was angeht, überhaupt nicht hinterm Original verstecken. Ich habe vorhin noch mal so ein bisschen Recherche betrieben, habe mir dann noch so zwei Kommentare durchgelesen und den einen muss ich noch mal raussuchen, weil das habe ich einfach wieder nicht glauben können, was da gesagt wurde. Weil das war wieder so alt Männer im Internet mäßig. Aber ich muss echt sagen, dass ich weiß nicht, ob ich da jetzt so viel Humor drin brauche, weil ich finde, das lebt ja auch davon, das Original hat ja auch nur sehr wenig Humor, halt nur mal durch so eine Figur wie Martin Semmelrogge oder sowas, aber ansonsten hast du ja da nicht so viel davon und das lebt ja davon auch, dass es ja einfach ein sehr ernstes, ekelhaftes Setting ist und sowas lebt halt von was anderem und das schaffen sie meiner Meinung nach super gut, das ist eine super aufwendige Produktion, war auch mega teuer irgendwie, also was haben die da reingesteckt, 200 Millionen oder sowas, ich keine Ahnung, oder 226 Millionen auch, es war auf jeden Fall richtig super teuer, haben da irgendwie so ein 280 Meter U-Boot nachgebaut, was sogar im Wasser fahren konnte, haben in verschiedenen Schauplätzen gedreht, teilweise auch wirklich in La Rochelle, viel in La Rochelle gedreht. Mhm.
In Prag, glaube ich, noch, ne? Und in diesem
Malta, glaube ich, noch, in den Bavaria-Studios, also auch teilweise Originalorte noch und sowas, haben sich das auch alles absegnen lassen von Wolfgang Petersen, vom Originalkomponisten und so weiter und so fort. Also da haben sich ganz viel auch vom obersten, hier von dem, der den Captain gespielt hat, ich vergesse mal seinen Namen, der Laplaron oder wie er heißt, aus dem Originalfilm. Mhm. Aber so Leute, die haben das halt alles abgesegnet. Also da ist schon ein sehr, sehr großer Respekt vor dem Original und auch, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schweres Thema gewesen, sich das zu trauen, weil wenn du dann schon mal so einen Film hast in Deutschland, wo du sagst, yo, alles klar, pass auf, also wir haben jetzt mal hier was so, das ist einer der wenigen Filme in Deutschland, die so wichtig sind für die weltweite Popkultur, dann willst du natürlich auch nicht das mit einer Serie wieder kaputt machen, so. Aber das Ding ist ja auch in 100 Länder direkt verkauft worden und sowas, also das ist ja schon. Hallo?
Ja, ich höre dich. Alles gut. Ich höre den einfach nur
so. Ich höre im Hintergrund noch gerade irgendwie ein Video oder sowas.
Nee, gar nichts. Das kann, höchstens, dass die Paula was draußen abspielt. Aber ich habe meine Hände auf meiner Bank und höre dir einfach nur zu.
Okay. Ach so, das war hier. Ach so, war bei mir. Weil ich mir nochmal diesen Kommentar raussuchen wollte. Da hat jemand gesagt, ich will es ganz kurz vorlesen.
Ja, klar.
Alle 8 Teile gesehen, überfrachtet mit Action und Moral, voller Unstimmigkeiten und handwerklicher Nachlässigkeit, angefangen bei der Kommandantenmütze bis zur miesen Synchronisation, scheinheilig in Gut und Böse einteilend, charakterlos, nicht mehr die alte Gang, übertragbar fast alle neueren Machwerke der Unterhaltungsindustrie, schade für die Generation, die mit solchem Schrott aufwächst. Ich so, oh Mann, ey, das ist echt so altmännermäßig. Das stimmt halt, also das ist halt einfach nicht wahr, finde ich. Ich finde, das ist eine sehr große Verneigung mit vielen schönen Momenten, mit sehr, sehr guten Schauspielern, mit wahnsinnig düsteren Momenten. Also auch wenn der eine sich da am Arm verletzt und sowas, was danach alles noch passieren muss im Schiff und sowas. Also es ist sehr, sehr eklig, es ist sehr, sehr düster, es ist super spannend, es spitzt sich zum Ende hin immer weiter zu, es ist cineastisch super umgesetzt. Es fühlt sich, wie du richtig sagst, gar nicht deutsch an. Es ist eine ganz große europäische Produktion, mit wahnsinnigem Star-Aufgebot da drin auch und sowas. Trotzdem nicht alles übersät mit 1000 Leuten, die man schon kennt, sondern auch echt frische Gesichter reingepackt. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich hätte mir das wahrscheinlich nie und nimmer angeschaut. Weil das ist außerhalb meiner Komfortzone solche. Ich gucke nicht so gerne so Weltkriegsgeschichten. Und bin auch nicht so ein U-Boot-Fan und sowas. Und habe, wie gesagt, auch das Original immer so ein bisschen gemieden. aber ich bin dann auch so froh, dass ich es gesehen habe, weil es mir so viel gegeben hat, weil ich es so spannend fand, weil ich es so gut inszeniert fand. Mhm. Ich war richtig, richtig, als es vorhin vorbei war, war ich richtig, richtig Fan, hab gedacht so, ah ja, geil, die Woche dann Staffel 2 oder was. Mhm. Deswegen, ich hab Bock, also ich hab wirklich Bock drauf, mir das noch weiter reinzuziehen und hätt's nicht gedacht, bin ich ehrlich.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Rainer Bock ist noch zu erwähnen, den fand ich, das war auch wieder so, ist auch so einer dieser deutschen Schauspieler, die man gerne sieht, finde ich immer. Das ist dieser, du weißt schon wer, ne? Der Chef da von den Nazis, der quasi absegnet, wer vors Kriegsgericht muss und so weiter. Das ist übrigens auch eine heftige Szene. Also
ach, der Gluck?
Der Gluck, genau, ohne jetzt hier viel zu spoilern. Aber das war ja damals so. Also wenn du da irgendwie, das wird im Film selbst hat man so eine Situation, einmal von diesem einen Maschinenwart, der so ein bisschen durchdreht. Und ja, da muss ich sagen, da fällt mir eine unfassbare Folge von der Serie ein. Können wir mal ganz kurz so ein bisschen spoilern, weil die Folge, wo die tanken, weißt du, was ich meine? Mhm. Wo die ein anderes Schiff finden, bei dem die tanken können.
Mhm. Pass auf, dann lass uns doch mal ganz kurz an dieser Stelle einen Spoilerteil aufmachen. Noch nicht erschrecken, noch nicht panisch ausmachen, das hier ist noch nicht der Spoilerteil, aber da wir das vorhin so ein bisschen vergessen haben, der Chrissy und ich im Eifer des Gefechts, muss ich an dieser Stelle mich schon mal verabschieden von denen, die jetzt ausschalten werden, weil sie keinen Bock haben auf den kleinen Spoilerteil am Ende. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch die Sendung reinzufahren, das Boot auf Sky, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Wir haben ja euch schon alles dazu gesagt, was daran toll ist, was uns daran gefällt, warum uns das abgeholt hat. Und wie gesagt, am Dienstag, den 21. um 20 Uhr ist auf sky.de das Boot geht's los. Die haben abends die Ausstrahlung für alle free der ersten Folge der zweiten Staffel. Außerdem ist es eine schöne Landingpage, da könnt ihr euch noch ganz viele Infos und Interviews und einen Rundgang auf dem Boot und sowas anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Und generell könnt ihr euch da dann auch einen vergünstigten Sky-Monat abholen für 4,99 einen Monat Sky-Ticket. Das wollten wir euch ans Herz legen. Jetzt kommen wir zum Spoiler-Teil und an alle, die jetzt ausschalten, sagen wir auch im Namen von Chrissy schon mal Tschüssi.
Weil da hat's mir alles rumgedreht.
Ey, da gibt's ein paar so ekelhafte Szenen in der Folge.
Das war so eine krasse Folge. Das war so spannend. Das habe ich, also ich weiß nicht, ob ich jemals bei einer deutschen Serie so spannend da gesessen habe, fällt mir keiner ein. Muss ich wirklich sagen, das war eine Folge. Gehen wir mal ganz kurz in den Spoiler-Teil. Also die Situation ist natürlich die, ein U-Boot kann immer nur, wie ein Auto auch, muss tanken. Du kannst schwer mit Paddeln, kommst du dann nicht weit. Mit Paddeln kommst du nicht weit. So, jetzt ist dieses U-Boot relativ schnell, relativ leer und braucht wieder Benzin. Und jetzt halten die Ausschau. Dann sehen die ein Boot, wo die sagen, ey, das sieht relativ unbemannt aus, das ist kein deutsches Boot, sondern ein russisches Boot, lasst uns doch da mal draufgehen und gucken, okay, wer von euch hat Erfahrung im Nahkampf, meldet sich dieser, und dann meldet sich auch noch dieses Arschloch, ne, das ist wirklich, diese Folge hat mich so fällig gemacht, dann meldet sich dieses Arschloch von Meutereikapitän, ja, ich mach das und so, ihr könnt euch auf mich verlassen. Geht dann da irgendwie rein mit so einer anderen Bande noch, ne? Also mit so ein paar Knaben sind halt auch noch dabei. Gehen da rein und dann treffen die auf so ein paar Leute, die, der eine ist ein Schwab und noch so ein paar andere Typen, die irgendwie so Deutsche sind und ein paar Rumänen und Deutsch-Rumänen, genau. Und was weiß ich. Und die sagen, ja, also wir sind quasi auf der Flucht und so, bla bla bla, und erzählen da irgend so einen Scheiß. Ja, wollt ihr einen Schnaps trinken? Ja, können wir tanken? Ja, das Problem ist, unsere Maschine ist kaputt. Okay, wir schicken euch einen rein, der repariert euch das und dafür kriegen wir aber so viel Sprit von euch, wie wir benötigen. Ja, okay, gut, Deal abgeschlossen. Dann gehen die runter und dann stehen die so in verschiedenen Ecken und die denken, yo, die sind cool eigentlich, ne? Also mit denen gibt es jetzt keinen großen Streit, es gibt keine Situation, mit denen was problematisch werden sollte. Und dann hören die einen Schrei. Dazu muss man noch sagen, dass so ein junger Typ auf dem Boot ist, der die ganze Zeit gesagt bekommt, du bringst Unglück, weil du noch nie gefickt hast. Du bist Jungfrau und Jungfrauen auf dem Boot bringen Unglück. Das ist so ein bisschen dieses, was die Seemänner sich so zureden, damit sie am Abend vorher nochmal irgendeine Frau in La Rochette vergewaltigen können. Das ist so ein bisschen so diese, die Ausrede, die die sich zurechtgelegt haben. Ja, weil als Jungfrau aufs Boot geht gar nicht, bringt Unglück, säuft man ab und so. Und dieser Junge glaubt das, weil er so naiv ist. Hat aber, glaube ich, eigentlich ein gutes Herz. Und dann geht er, dann macht er eine Tür auf und dann sieht er ein junges, hübsches, aber völligst, also man sieht, die wird schon seit Tagen misshandelt, gefesseltes Mädchen in so einem Maschinenraum. Und dann geht er zu der und sagt, was ist los? Macht ihr so die Mundbinde ab und so? Und sagt, was ist los? Und sie sagt irgendwas und denkt, jetzt wird sie befreit. Und dann fällt ihm das wieder ein. Denkt, die liegt die ja hier gerade so gut gefesselt. Macht ihr das wieder rein, diese Maulklemme und vergewaltigt die nochmal. Und dieses.
Aber hat dabei auch nicht wirklich Spaß, sondern er macht das wie aus so einer Pflicht heraus.
Ja, wie aus so einer Pflicht heraus.
Kranke Szene.
Das ist so eine schlimme Scheißszene. Und dann geht die Tür auf, dann wird dieses Mädchen erschossen und du denkst dir so, wie scheiße kann's sein? Und dann machen die eine Luke auf, weil die natürlich wissen, wo kommt dieses Mädchen her, machen eine Luke auf und dann kommt raus, dass diese Typen auf dem Boot, die waren quasi, die haben vorgegeben, die flüchtige Juden nach Amerika zu bringen. Dann gesagt, komm, wir bringen euch hier weg, damit ihr hier rauskommt, gebt uns all euer Geld. Und dann haben die einfach in so ein unten in so ein Loch geschmissen, haben die Luke zugemacht, ne? Und ich weiß gar nicht, was sie dann damit vorhatten und haben die quasi wie verhungern lassen, so hatte ich das Gefühl. Mhm. Und dann haben sie noch das eine Mädchen von denen raus gepickt und haben die halt schön vergewaltigt die ganze Fahrt über. Also furchtbare Szene. Ey, das ist so schlimm. Und dann sagen diese zwei Juden, die unten noch leben, sagen, habt ihr unsere Tochter gesehen? Und in dem Moment denkt sich der Typ, ah, scheiße, die habe ich gerade eben vergewaltigt und danach wurde sie erschossen. Und er sagt, nee, wir haben sie nicht gesehen. Und dann sagt der Jude, dann gebt uns wenigstens eine Pistole, damit wir uns hier schießen können. Und dann hörst du noch diesen Schuss. Ey, das ist eine der kältesten und wirklich, das war eine Folge, ich weiß nicht, ob sie vorletzte war oder ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber das war eine Folge, da habe ich mir einfach nur gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein.
Die sechste Folge, ja. Die war wirklich bitter, aber das ist wahnsinnig von der Inszenierung her, vom Setting her, auch dieses Geisterschiff und diese Stimmung und sowas da drauf, unfassbar. Also diese Crew, die da hockt, irgendwie in der Ecke, so mit diesem Kapitän, der einfach nur sagt, so ja, wir sind ja schon die ganze Zeit hier, wir kommen nicht mehr voran, unser Mart ist irgendwie verrückt geworden, der die Technik gemacht hat und so.
Das sind so unfassbar. Szenen, die fehlen im Film ein bisschen. Also ich habe ja den Film danach geguckt und das schafft die Serie sehr, sehr gut, dass die Bootszenen noch aufwerten durch solche Sachen halt, ne? Durch solche Intrigen an Bord und dann halt auch noch so Geschichten, so wo die mal vom Bord gehen müssen und dann haben die ja noch das haben wir gar nicht so richtig erklärt, glaube ich auch. Dann haben die ja noch diesen Greenwood an Bord, der ja natürlich auch eine ganz ganz wichtige Rolle spielt in diesem in was natürlich auch wieder so eine Intrige ist und dann kommt irgendwie raus, der ist wohl ein Jude und das sind schon alles richtig, richtig gut geschriebene Szenen, richtig gut geschriebene Handlungsstränge, wo man auch die ganze Zeit merkt, oh, die hadern alle mit jeder Entscheidung, alle haben so ein bisschen Schiss, wollen alle richtig handeln, irgendwie wollen sie loyal sein, gleichzeitigerweise haben sie aber auch alle Schiss, vors Kriegsgericht zu kommen und natürlich diese Angst die ganze Zeit, man könnte ja jederzeit sterben, also das das sieht man richtig, wenn die rausfahren, dann ist es halt so, von jetzt auf gleich ist so zwischen, yo, alles ist easy zu Alarm. Alarm, da kommt jemand direkt auf uns zu. Und das ist schon echt sehr, sehr gut inszeniert, das muss ich schon sagen, ja.
Absolut. Und auch so dieses sich gegenseitig auch so, also das, ich meine, da sind halt Männer, 50 Stück auf so einem engsten Raum, über längere Zeiträume, hast halt ein paar Leute, die so ein Koch, der in so einer neutralen Position ist, aber die Leute untereinander sind super irgendwie auch Ellenbogengesellschaft da unten. Es ist nicht so, dass sich alle gut verstehen, sondern es gibt Leute, die sich richtig hassen. Es gibt Leute, die werden gemobbt und so. Dann hast du diese Szene unten, als sie die Turbine reinmachen, als sie auf die Schiffe feuern und erst den Erfolg feiern, aber dann im nächsten Moment die Stimmung halt schon wieder kippt, was im Endeffekt ja schon wieder ein Zitat ist an den Film, wo du halt ganz kurz, ah, sie haben es geschafft, ah, doch nicht, jetzt werden sie weggebombt. Und da hast du ja auch so dieses Bomben auf das Schiff, du denkst, ja, okay, geil, haben es gepackt und dann klemmt sich halt der Typ den Arm ein und zwei Minuten später siehst du irgendwie, wie der Koch dem den Arm abbindet, und weil er ihm halt mit einer Säge sagt, so, das hältst du durch, du musst das ja, und dann sägen sie dem einfach da unten an Bord den Arm ab. Mhm. Weißt du, das ist so eine Szene, wo du echt bist so, boah, das ist mir gerade zu krass. Und dann hast du noch diese Vergewaltigungsszene in La Rochelle, die parallel läuft, das ist ja beides Ende Folge 3.
Ja.
Und da sah ich nur so vom Fernseher, war so, oh mein Gott, das ist ja das Schlimmste so. Weil du halt diese Frau hast, die das Kind hat von dem na, wie heißt der nochmal? Sommerschimmer? Ich habe die Namen immer noch nicht.
Ja.
Aber die halt das Kind hat, diese jüdische Frau, der Mann an Bord ist und die da halt einfach noch so ihren letzten Abend eigentlich dient und am nächsten Tag mit ihrem Baby abhauen will, die jetzt die Pässe hat und für die eigentlich Hoffnung sieht so und die dann auf einmal zu Tode vergewaltigt wird quasi von wütenden deutschen Soldaten. Und das wird ja dann auch, nimmt ja nochmal diese Anfangsszene von La Rochelle aus dem Film sozusagen, greift das ja auf und gibt dem Ganzen ja dann nochmal auch einen neuen Kontext, beziehungsweise lässt es auch alles nochmal was da am Anfang, was man da ja nur skizziert sieht, wird da ja nochmal viel krasser dargestellt. Und das ist halt alles so, das ist dann auch das Zeitgemäße, was das reinbringt, aber auch so dieses Widerliche und Skrupellose an dieser Serie. Und das macht die Serie aber auch so gut, finde ich, dass die halt so bitterböse ist, stellenweise, aber so unaufgeregt böse, sondern einfach so, ja, so war's. Also das habe ich ganz oft gestern gedacht, so bei der Serie war ich so, boah, ich glaube halt, die fängt das schon alles gar nicht so, also das hat natürlich so cineastische Geschichten drin und so, wo du merkst, so, jetzt wird's natürlich auch was jetzt mal so ein bisschen so Liebesgeschichten und sowas, ne, die jetzt vielleicht nicht, aber so dieses Ganze, diese natürliche Gewalt, die da stattfindet, die ist schon sehr realistisch, meiner Auffassung nach. Also so kann ich es mir vorstellen, war es halt so. Dieses Mobbing, dieses Skrupellose, dieses, auch immer dieses, diese ekelhaften, ja, also, ne, wenn du halt irgendwie dann 50 Tage unter Deck warst und kommst dann wieder raus und dann ist halt das Einzige, was du machen willst, ist nochmal irgendwie jetzt endlich ficken so. Und dann gehen halt alle, weil sie halt keine Freunde haben, gehen sie halt alle in diesen Puff und sowas. Und wie dann auch Leute in so einen Gruppenzwang geraten, was dann im Endeffekt zu dieser Vergewaltigung auf diesem Geisterschiff führt und so. Also das ist alles schon ganz schön krass, Mann. Das macht die Serie saugeil.
Absolut, absolut. Ist eigentlich alles gesagt, Max, muss ich wirklich sagen. Ist eine gute Serie, überraschend gute Serie, bin ich Sky dankbar. Nicht nur, dass man da ein Sponsoring hat, sondern auch ehrlich gesagt, weil das eine, weil das schöne 8 Stunden waren, die oder 11 Stunden, wenn man sogar den Film noch schaut. Also das hat schon sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Überraschenderweise, mein lieber Scholli. Ja. Mhm. Tipptopp.
Na, tipptopp. Also Leute, wenn ihr jetzt Bock habt, wir schreiben es nochmal in die Shownotes, aber ansonsten skype.de/dasboot. Da gibt's dann auch nochmal ein Angebot, da kann man sich dann irgendwie 4,99, gibt's wieder einen ganzen Monat statt 9,99. Und ja, gibt's ja eh aktuell alles mögliche. Game of Thrones, Babylon Berlin gibt's auch, Tschernobyl haben wir auch heute schon erwähnt. Und Westworld, was ich auch noch aktuell gucke, bin ich jetzt bei Folge 4.
Ist ja wieder besser, hast du gesagt, ne?
Macht wieder mehr Bock, ja. Kann man da auch alles glotzen. Also Sky Ticket lohnt sich schon, was das Angebot angibt, in vielen Hinsichten. Deswegen, ich bin gespannt auf die Staffel 2 jetzt. Wie gesagt, jeden Freitag erscheinen 2 Folgen. Morgen Abend ist die Premiere, am Dienstag live. Mal sehen. Aber ich habe den Trailer mir angeguckt und von der Staffel 2. Und es geht ja so ein bisschen in diese Richtung, also natürlich geht's wieder, wird alles weitergesponnen, was man ja schon in der Serie gesehen hat, also was jetzt im Endeffekt das große Finale war, dass die Geschwister wieder vereint sind und dass die aber eigentlich nicht mehr in La Rochelle bleiben können. Darum geht's, aber es geht auch darum, dass das Boot wieder rausgeschickt wird, inklusive diesem verrückten Leutnant, der eigentlich gar nicht mehr auf Wasser hohe See sollte, aber der wieder am Start ist und ja, es geht dann wieder wahrscheinlich, zeichnet sich ab, dass eine neue Form der Meuterei entsteht und so weiter und so fort. Also bin sehr gespannt, sieht auf jeden Fall.
Ja, man weiß ja noch gar nicht, was mit diesem Hoffmann ist, ne?
Ja, stimmt, der Hoffmann lebt ja auch noch. Also das war ja auch so.
Geht man von aus, ne? Dass er noch lebt.
Ne, du hast ihn doch am Ende gesehen. Der steht doch am Ende vor dem Greenwood. Staffel 1 steht da doch am Ende
vom Greenwood. Ach, das war Hoffmann. Ich dachte die ganze Zeit, dieser Funker gewesen da, der sich die ganze Zeit über Jazzblatt mit dem unterhalten hat.
Nee, der Funker ist doch der Bruder. Ey, das ist aber auch, das muss ich sagen, das,
weil die alle so gleich aussehen.
Das ist ein großer Kritikpunkt an der Serie. Das ist leider, ganz viele Figuren sehen gleich aus.
Ja.
Und dann sind die dann auch alle unter Deck und alle die ganze Zeit so schlecht ausgeleuchtet und sowas, ne, weil das halt alles auch nur so eine spärliche Beleuchtung da unten hat. Das ist mein einziger Kritikpunkt, dass mit den Figuren noch nicht hundertprozentig zurechtkommen.
Okay, gut. Dann ist das ja schon mal eine gute Sache. Wenn der wenigstens am Start ist.
Ja, der Hoffmann steht dann nämlich am Ende vorm Greenwood am Schreibtisch und sagt so, ja, sie haben mich da mal hier auf eine Fahrt eingeladen, aber jetzt wollte ich jetzt einlösen. Das ist okay. Krass. Bin gespannt, hab Bock.
Ja.
Geile deutsche Serie. Hat echt keinen, also, ne, wie auch Dark, so einfach so, wo ich sag, so fühlt sich überhaupt nicht mehr an wie Deutschland gedreht und kein Tatort-Feeling oder sowas, sondern wirklich einfach großartig gemacht. fand ich mega. Hätte ich mir nie reingezogen, bin ich glücklich, das gesehen zu haben.
Da bin ich voll auf deiner Seite, Maxi. Absolut.
Cooli.
Top, top. Dann würde ich sagen, guckt euch das an. Guckt nochmal in die Shownotes, guckt euch nochmal genau das Angebot an. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Vielen Dank auf jeden Fall, was das angeht, an Sky. Vielen Dank auch nochmal an Safe TV. Und ja, Maxi, wir hören uns wahrscheinlich schon wann wieder?
Spätestens in zwei Wochen,
vielleicht aber auch in einer. Mal gucken, wie wir Bock haben. Und das macht gerade großen Spaß, gibt wieder viel Zeug zum Gucken. Ich habe ja Angst, dass diese ganze Corona-Geschichte irgendwann dann doch Tribut zollt und wir dann irgendwann mal so ein Dreivierteljahr oder so auf dem Trockenen sitzen, was Neuveröffentlichungen angeht. Aber aktuell geht ja einiges, das muss man schon so sagen. Reden wir mal anders drüber. Danke, Max, dass ich heute hier beim Podcast wieder dabei sein durfte.
Gerne, Chris. Immer danke, wieder, dass du mein Gast warst.
Immer wieder toll.
Ich lade dich gerne mal wieder ein.
Und da würde ich sagen, macht gut und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, türlich sicher, Digga.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Tschüss.